Guten Morgen. Wie es auf der Folie schon steht, wir sind in den Sendschreiben und der Stefan hat es ja auch schon gesagt und ihr könnt euch sicher auch daran erinnern, dass wir schon zwei dieser Sendschreiben durchgegangen sind miteinander. Und bevor wir uns den Text anschauen, möchte ich das, was der Alexander in seiner ersten Predigt erwähnt hat, und zwar den Aufbau der Briefe, den möchte ich nochmal ganz kurz in euch in Erinnerung rufen, weil alle Briefe haben einen sehr vergleichbaren Aufbau. Und zwar geht es einerseits, also ich habe jetzt fünf Punkte, das eine ist die Beschreibung, wie sich der Herr Jesus vorstellt der Gemeinde. Der zweite Punkt ist, dass der Herr Jesus sagt, er kennt die Werke dieser Gemeinde, also er weiß, was diese Gemeinde tut und womit er zufrieden ist und über die er sich freut. Und das dritte ist, ich habe gegen dich. Das trifft nicht alle dieser sieben Gemeinden, aber doch die Mehrzahl. Da gibt es zwar immer wieder Punkte, wo er sagt, aber das läuft bei dir nicht richtig und da musst du umkehren. Und genau dazu ruft er dann im vierten Punkt auf, und zwar zu Buße und zu Umkehr. Und diese Briefe enden dann mit einer Verheißung. Und was wir jetzt machen, so wenn wir Woche für Woche uns die einzelnen Sendschreiben anschauen, und man sieht es auch, wenn ihr nachher die Folien wieder seht, da sind diese sieben Streifen runter, genau die sollen diese sieben Briefe symbolisieren. Was wir dabei machen, ist, dass wir uns immer genau diese Briefe, die einzelnen Gemeinden erhalten haben, anschauen, sozusagen so siloartig. Aber wozu ihr euch einladen möchtet, und wir werden das heute genauso machen, aber wozu ihr euch einladen möchte, ist, dass ihr nicht nur diese Silosicht für euch entwickelt, sondern diese Querschnittssicht. Und zwar anhand von den Punkten, die ich eben vorher angesprochen habe. Und zwar, wie stellt sich Jesus vor? Was sind die Werke, die Jesus als lobenswerte Werke in den Gemeinden sieht? Was sind die Sachen, die er überhaupt nicht in seiner Gemeinde sehen möchte, weil sie sündig sind? Und welche Verheißungen warten auf die Gemeinden? Und ich glaube, wir haben keine Predigt, die das dann so zusammenfasst. Deswegen ist das vielleicht was, was wir dann in den Hauskreisen gemeinsam machen könnten. Genau. Also, wenn wir jetzt den heutigen Text anschauen, da ist mir auch wichtig, dass es nicht so sehr darum geht, dass wir vergleichend die anderen Gemeinden im Hinterkopf haben und schauen, mit welcher von diesen Gemeinden können wir uns am besten identifizieren, sondern mir ist wichtig, dass wir sehen, wie stellt sich Gott Gemeinde vor? Was sind die Aspekte, wo er sagt, genauso soll es sein? Und was sind die Aspekte, wo er sagt, das hat in meiner Gemeinde keinen Platz. Und vielleicht habt ihr die Predigten der letzten Wochen in Erinnerung. Und wenn nicht, hört es nochmal nach und schaut, dass ihr dieses Bild für euch entwickeln könnt. Dass wir sehen, wie sieht der Herr Gemeinde. Noch ein Punkt, bevor ich anfange. Und zwar, Gemeinde ist nicht dieses Gebäude, sondern Gemeinde ist wir alle gemeinsam unter Jesus, unserem Haupt. Und wenn die Gemeinden da angesprochen werden, dann ist es auch nicht was, wo wir uns so ein bisschen entspannt zurückziehen können und dann vielleicht auf andere Gemeinden schauen und denken, ja, da läuft es wirklich nicht so gut. Oder bei uns bin ich da sehr begeistert, wie wir das leben, sondern Gemeinde, damit sind wir alle persönlich angesprochen. Und wenn wir jetzt hören, was im heutigen Text kommt, dann ist es an eine Gemeinde gerichtet, die aus lauter Menschen besteht, so wie wir. Und wir Menschen sind die Gemeinde. Und deswegen nicht distanziert betrachten, sondern uns wirklich mit reinnehmen lassen. Okay. Wenn wir schauen, das ist die heutige Gemeinde, die nennt sich Pergamon. In manchen Übersetzungen heißt sie Pergamus und ich nenne sie meistens jetzt wahrscheinlich Pergamus, aber Es ist immer die gleiche Gemeinde. Die dritte in der Abfolge des Sendschreiben. Und wie wir vorher gehört haben, ist Jesus immer der, der die Gemeinden adressiert. Und deswegen, bevor ich den eigentlichen Text vorlesen möchte, möchte ich uns vor Augen führen, wer die Gemeinden adressiert, wie Jesus sich selber vorstellt. Und das macht er im ersten Kapitel der Offenbarung. Und das werde ich einfach zu meinem Text mit dazu nehmen, werde euch das vorlesen und dann auch gleich übergehen in das dritte Sendschreiben. Und ich möchte euch bitten, dass wir mal aus Gottes Wort lesen, dass ihr dazu aufsteht. Und zwar, der erste Text, wo Jesus sich vorstellt, ist in Offenbarung 1, 13 bis 16. Und da heißt es: Ich sah einen, der einem Menschensohn, also der Ich ist der Johannes, ich sah einen, der einem Menschensohn glich, bekleidet mit einem Gewand, das bis zu den Füßen reichte und um die Brust gegürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und seine Haare waren weiß, wie weiße Wolle, wie Schnee, und seine Augen waren wie die Feuerflamme und seine Füße wie schimmerndes Erz, als glühten sie im Ofen, und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne, und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor. Und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft. Das ist unser Herr Jesus, wie er sich selber vorstellt. Und in einem Teilaspekt seines Wesens adressiert er jetzt die Gemeinde, und das lese ich euch jetzt vor, Offenbarung 2, 12 bis 17, da steht: Und dem Engel der Gemeinde in Pergamus schreibe, das sagt der, danke, und dem Engel der Gemeinde in Pergamus schreibe, das sagt der, der das scharfe, zweischneidige Schwert hat. Ich kenne deine Werke und weiß, wo du wohnst, da, wo der Thron des Satans ist, und dass du an meinem Namen festhältst und den Glauben an mich nicht verleugnet hast, auch in den Tagen, in denen Antipas mein treuer Zeuge war, der bei euch getötet wurde, da, wo der Satan wohnt. Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du dort solche hast, die an der Lehre Bileams festhalten, der den Balak lehrte, einen Anstoß zur Sünde vor die Kinder Israels zu legen, sodass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. So hast auch du solche, die an der Lehre der Nikolaiten festhalten, was ich hasse. Tu Buße, sonst komme ich rasch über dich und werde gegen sie Krieg führen mit dem Schwert meines Mundes. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna zu essen geben, und ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf dem Stein geschrieben einen neuen Namen, den niemand kennt, außer dem, der ihn empfängt. Das ist das Wort Gottes. Bitte setzt euch wieder hin. Welcher Aspekt von dem, wie Jesus sich vorstellt, in welchem dieser Beschreibungen adressiert jetzt Jesus die Gemeinde in Pergamus? Wem es aufgefallen ist und der gut aufgepasst hat, der weiß, dass er da sich als das scharfe, zweischneidige Schwert vorstellt. Warum als Schwert? Dieses Schwert, das kommt ganz oft in der Bibel vor, und ich möchte 2 Stellen daraus picken, und zwar im Hebräer Kapitel 4, da wird das zweischneidige Schwert als ein Instrument verwendet, das Mark und Bein trennt, das sauber sozusagen durchschneidet und die Gesinnungen des Herzens freilegt und diese richtet. Also durch dieses Schwert kommt das Innerste ans Tageslicht. Und in Offenbarung, weiter hinten, Kapitel 19, da wird das Schwert als Instrument verwendet, ebenfalls um zu richten, und zwar die Heidenvölker. Also einmal geht es um das, was in mir ist, was in uns Menschen drin ist, dass das hervorkommen kann, dass das freigelegt wird durch dieses Schwert und gerichtet wird, und das andere Mal als Richter gegen diese Heidenvölker. Das heißt, Jesus stellt sich in diesem Text als Richter vor. Und das nehmt bitte mit jetzt während der Predigt, also Jesus als Richter. In welcher Situation ist diese Gemeinde in Pergamus? Pergamus, das ist dieses oberste, ihr seht, Pergamum steht da oben, das ist ca. 160 Kilometer nördlich von Ephesus und liegt in der heutigen Türkei in der Nähe der Stadt Bergama. Wird wahrscheinlich von dem alten Namen abgeleitet sein. Und das Anzeichen dieser Stadt war, dass sehr viel Bildung war, was vielleicht auch dadurch zum Ausdruck gekommen ist, dass es eine riesige Bibliothek in Pergamus gegeben hat. Man vermutet, dass bis zu 200.000 Schriftrollen da drin enthalten waren. Und das war neben dieser Bibliothek von Alexandria, die ja sehr bekannt ist, die zweitgrößte Bibliothek, von der man weiß. Aber neben der Bedeutung, die Stadt durch ihre Bildung und dadurch auch durch den Einfluss, den sie in die gesamte Region hat, ist Pergamus auch bekannt für seine zahlreichen Tempel und für das ganze heidnische und kultische Leben, das sich in der Stadt abgespielt hat. Viele Götter hatten dort ihren Thron bzw. ihren Tempel. Unter anderem gab es Tempel für Athena, Dionysos, Hera, Asklepios, Isis und noch viele andere Heiligtümer und Schreine. Und an höchster Stelle war der Tempel der Verehrung des römischen Kaisers Trajan und des Gottes Zeus in gleicher Weise gegolten hat. Also nicht nur Götter sind verehrt worden, sondern es hat auch einen Kaiserkult in dieser Stadt gegeben. Und es hat bei den Ausgrabungen in dieser Stadt hat man einen großen Altar entdeckt. Und dieser Altar, wenn man den so anschaut, könnte man fast den Eindruck haben, der schaut aus wie ein Thron. Also wenn in unserem Text von Thron des Satans gesprochen wird, liegt vielleicht nahe, dass sogar wirklich dieser Altar gemeint sein könnte. Der wurde irgendwann im 19. Jahrhundert ausgegraben und später nach Berlin transportiert, wie auch immer das passiert ist. Und dort steht er heute im Pergamon-Museum und kann dort betrachtet werden. Was haben diese ganzen heidnischen Bräuche und Gepflogenheiten für eine Auswirkung auf das soziale Leben gehabt? Man ist dem nicht entkommen. Es waren alle Feierlichkeiten, alle Zusammenkünfte, die sind irgendwie unter verschiedenen Aspekten dieser wild durchzogenen heidnischen Kultur gestanden. Und das hat für die Christen in dieser Gemeinde enorme Herausforderung dargestellt, weil die Christen haben, wenn sie in der Kultur integriert waren, waren sie mit dem heidnischen Brauchtum automatisch konfrontiert. Und dort zu trennen und das Leben in der Nachfolge zu leben, war eine Herausforderung, denen sich die Christen haben stellen müssen. Und die Situation in der Stadt war so dramatisch, dass Johannes bzw. Jesus, der ja eigentlich den Brief diktiert, dass er Pergamus als Ort beschreibt, wo der Satan wohnt. Also einerseits dieser Tempel des Satans und andererseits Pergamon als Ort, wo der Satan wohnt. Also diese Beschreibung ist sehr drastisch und in all dem, was ich euch jetzt über diese Bräuche geschildert habe, ist es vielleicht auch nachvollziehbar, warum vom Ort des Satans die Rede ist. Wir wissen, dass außer Gott kein anderer Gott existiert. Neben ihm ist niemand, der den Anspruch hat, auch nur irgendwie Gott genannt zu werden. Und wenn die Menschen in der breiten Masse Götter anbeten, dann ist es nichts anderes als ein Satanskult, weil diese Götter, die existieren nicht. Es wird jemand anderer angebetet und nicht Gott. Und in diesem ganzen Treiben ist von einem treuen Zeugen die Rede, der zu Tode gekommen ist, und zwar der Antipas. Der Antipas, da gibt es verschiedene Erzählungen über ihn. In der Bibel steht sonst nichts weiter drinnen, aber es ist vorstellbar, dass Antipas in diesem Treiben nicht mitgemacht hat und so einer der Märtyrer war, die durch sein konsequentes Leben als treuer Zeuge, wie ihn die Bibel bezeichnet, zu Tode gekommen ist. Die Christen sind am Dauerbeschuss gestanden und Jesus stellt ihnen für ihr Leben dort in diesem Dauerbeschuss folgendes Zeugnis aus. Er sagt, sie halten an seinem Namen fest und sie verleugnen den Glauben an Jesus nicht. Das müssen wir uns in dieser Umgebung mal vorstellen. Und das ist etwas, wo ich uns auch einladen möchte, darüber nachzudenken, wie ist der Dauerbeschuss, unter dem wir stehen, und wie halten wir an seinem Namen fest und wie verleugnen wir unseren Glauben an Jesus nicht? Oder sind wir als Christen doch eher unsichtbar da draußen? Die Gemeinde war aber nicht nur diesem einen Angriff ausgesetzt, der durch vielleicht diese Verfolgung, die begonnen hat, die sich am Antipas gezeigt hat, irgendwie ausgesetzt war, sondern wir wissen, dass auch ein zweiter Punkt attackiert worden ist vom Feind. Und zwar neben der Verfolgung ist auch die Lehre attackiert worden. Was genau wissen wir über diese Attacke auf die Lehre? Da lesen wir, ich muss mal schauen, ob ich da jetzt nichts übersprungen habe. Genau, da lesen wir von der Lehre Bileams, oben schwarz markiert, und von der Lehre der Nikolaiten. Also es hat zwei Lehrströmungen gegeben, wo die Vermutung naheliegt, dass die eigentlich sehr in die gleiche Kerbe gezogen haben oder geschlagen haben. Und die Frage ist, was ist diese Lehre Bileams? Und das wollen wir uns jetzt anschauen. Über den Bileam wird über mehrere Kapitel im 4. Mose berichtet. Und die Geschichte rund um Bileam ist im Prinzip folgende. Das Volk Israel steht kurz vor Kanaa, dem verheißenen Land. Und der König der Moabiter, der heißt Balak, der hat sich Sorgen gemacht, weil er gesehen hat, welche militärischen Erfolge das Volk bis jetzt verzeichnet hat. Und jetzt viel steht nicht mehr zwischen dem Volk und seinem Volk. Und deswegen hat er sich eine Strategie überlegt, wie er dem Volk gefährlich werden kann. Und diese Strategie war, dass er sich einen Zauberer gesucht hat und von dem wollte, dass der das Volk Israel verflucht. Das war sein Plan. Und wer sich an die Geschichte erinnern kann, weiß, dass der Bileam mit dem König mitgegangen ist, sich das auch recht gut zahlen hat lassen und schlussendlich aber gesagt hat, er kann das Volk nicht verfluchen, wenn Gott das nicht zulässt. Und Gott hat den Bileam sogar dazu gebracht, dass er das Volk stattdessen segnet. Nur, das klingt ja eigentlich recht positiv. Die Geschichte ist aber an der Stelle nicht zu Ende. Und ich möchte euch jetzt aus dem Kapitel 25 vom 4. Mose die ersten paar Verse vorlesen. Da steht, das war unmittelbar, nachdem der Bileam das Volk das letzte Mal gesegnet hatte. Da lesen wir, und Israel ließ sich in Sittim nieder, und das Volk fing an, Unzucht zu treiben mit den Töchtern der Moabiter. Und diese luden das Volk zu den Opfern ihrer Götter ein, und das Volk aß mit ihnen und betete ihre Götter an. Und Israel begab sich unter das Joch des Baal-Peor. Da entbrannte der Zorn des Herrn über Israel. Und im Kapitel 31, Vers 16 steht da noch, siehe, die Frauen haben ja in der Sache des Peor durch den Rat Bileams die Kinder Israels vom Herrn abgewandt, sodass der Gemeinde des Herrn die Plage widerfuhr. Was wir da erfahren, ist, dass Bileam dem Volk der Moabiter den Rat gegeben hat, das Volk in einem gewissen Sinn durch sexuelle Begierden oder Verlockungen oder wie auch immer zu ihren eigenen Göttern zu ziehen. Und der Plan hat scheinbar funktioniert. Die Menschen haben angefangen, also die Menschen aus dem Volk Israel haben angefangen, den fremden Göttern zu opfern und auch Opferfleisch zu essen. Wenn wir uns wir schauen uns diesen geschichtlichen Rückblick ja deswegen an, weil von dieser Lehre Bileams die Rede ist. Und das ist das, was die Lehre Bileams war. Das war sozusagen der Rat, dass über sexuelle Verlockungen, die das Volk vom Weg von ihrem Gott abgebracht wird. Und wenn wir uns aber überlegen, welchen Plan Gott mit dem Volk hatte, dann war der Plan, dass er sie aus Ägypten rauslöst, aus dem Land, wo heidnisches Brauchtum betrieben wurde, aus dem Land, in dem sie nicht die Freiheit hatten, ihren Gott anzubeten. Und da hat er sie rausgeführt, damit sie Gott in Freiheit dienen und anbeten können. Das war der Grund, warum Gott das Volk aus Ägypten befreit hat. Und in Kapitel 18 vom 3. Mose, da lesen wir, der Herr redete zu Mose und sprach, rede zu den Kindern Israels und sprich zu ihnen, ich, der Herr, bin euer Gott. Ihr sollt nicht so handeln, wie man es im Land Ägypten tut, wo ihr gewohnt habt, und sollt auch nicht so handeln, wie man es im Land Kanaan tut, wohin ich euch führen will. Und ihr sollt nicht nach ihren Satzungen wandeln, nach meinen Rechtsbestimmungen sollt ihr handeln und meine Satzungen sollt ihr halten, dass ihr in ihnen wandelt, denn ich, der Herr, bin euer Gott. Darum sollt ihr meine Satzungen und meine Rechtsbestimmungen halten, denn der Mensch, der sie tut, wird durch sie leben. Ich bin der Herr. Was Gott ganz klar macht, ist, er möchte nicht, dass sein Volk in diesem Leben, wie es in Ägypten war, lebt. Und er möchte auch nicht, dass sein Volk in dem Leben lebt, wie es im verheißenen Land zu dem Zeitpunkt noch gelebt worden ist. Sondern er sagt, ich bin euer Gott. Wandelt nach meinen Satzungen. Wandelt nach meinen Rechtsbestimmungen, denn ich bin euer Gott. Immer wieder betont er das. Wenn wir dieses Kapitel weiterlesen würden, da würden wir sehen, dass gleich unmittelbar ab Vers 6 eine riesige Auflistung von sexuellen Verfehlungen aufgelistet wird. Da geht es unter anderem um Ehebruch, um Inzest, um Homosexualität, um Kinderopfer, um Sex mit Tieren. Und es wird dauernd auch von Nacktheit geredet. Also was in diesen Ländern Gepflogenheiten waren, das waren sexuelle Verfehlungen, die Teil des heidnischen Gottesdienstes waren und wo Gott ganz klar gesagt hat, nicht wie in Ägypten, nicht wie die Moabiter, ich möchte euer Gott sein. Bei mir nicht. Gott hat das Volk aus Ägypten befreit und möchte die uneingeschränkte Hingabe seines Volkes haben. Es soll keine anderen Götter neben ihm haben und er möchte das Volk rein vor sich haben. Wenn wir lesen, was Paulus da sagt im 1. Korinther, da lesen wir, wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht. Weder Unzüchtige, noch Götzendiener, weder Ehebrecher, noch Weichlinge, was in anderen Übersetzungen als homosexuell übersetzt wird, noch Knabenschänder, weder Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Und solche sind etliche von euch gewesen, aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus und in dem Geist unseres Sohnes. Preist den Herrn. Das ist das, was wir durch ihn haben. Dieses Verändertwerden, dieses Abgewaschen, dieses Geheiligtwerden. Das, was er mit dem Volk Israel vorgehabt hat, als er sie aus dem Sumpf rausgeholt hat. Wenn wir nochmal zurück nach Pergamus schauen, dann sehen wir, dass diese Lehre Biliams das Volk dazu das Volk Israel eben dazu verführt hat, anderen Göttern treu zu werden und diese sexuellen Verflechtungen mit deren ganzen Frauen und was auch immer sonst. Und genau aus dieser gleichen Situation ist auch die Gemeinde in der Stadt Pergamus herausgerettet worden. Die waren früher mitten in diesem Leben integriert. Das war ihr Leben. Und Gott hat in seiner Gnade den Menschen geschenkt, dieser Gemeinde, dass sie Jesus sehen können, wie Jesus ist, dass sie sehen können, dass er sie rausretten will aus diesem Sumpf. Aber offensichtlich sind in dieser Gemeinde Menschen, die noch verflochten sind. Das ist in diese heidnischen Bräuche. Und was damals gang und gäbe war, war Tempelprostitution. Und die Vermutung ist so in diesem Zusammenhang, wie das da steht, dass da Menschen in der Gemeinde waren, die auch gleichzeitig noch an diesen Feierlichkeiten und Orgien und so weiter teilgenommen haben. Und dass diese Lehre des Biliams, diese Lehre ist, die genau zu diesen Verfehlungen führt. Und da stehen wir jetzt vor dieser Frage, wie schaut in unserer Gemeinde mit diesen Themen aus? Wie stehen wir vorm Herrn, wenn er uns anschaut mit seinem zweischneidigen Schwert und die Wahrheit ans Licht kommt? Wo sind wir verwurzelt in ganz konkret sexuellen Unreinheiten, die vielleicht sich bei uns in unserer Zeit durch andere Wege zugänglich machen, übers Internet und man nicht zu irgendeiner Tempelprostituierten gehen muss? Vielleicht vielleicht gibt es auch Menschen unter uns, die mit Prostitution zu kämpfen haben. Ich möchte euch das sagen, was der nächste Satz ist in unserem Text. Und zwar sagt Jesus, tu Buße, kehr um, wende dich ab. Wir haben vorher gelesen, er hat uns abgewaschen, er hat uns geheiligt, er hat uns gerechtfertigt. Und jetzt fordert er uns auf, dass wir Buße tun, dass wir das an uns ranlassen, dass wir uns nicht hinter irgendwas verstecken, dass wir das Schwert, mit dem Jesus da sich vorstellt, wie er die Gemeinde adressiert, dass wir uns auch da adressieren lassen. Wir sehen aus dem Text, dass sexuelle Unmoral in der Gemeinde Gottes keinen Platz hat. In unserer Welt ist sie gang und gäbe. Reell, virtuell, Götzendienst. Ich habe jetzt glaubt, das ist meins, deswegen habe ich so geschaut. Götzendienst in jeder Form, überall, wo irgendjemand oder irgendetwas Anspruch drauf hat, die Nummer eins in unserem Leben zu sein, ist das Götzendienst. Und auch diese Kinderopfer, von denen wir geredet haben, sind in unserer heutigen Gesellschaft ja, leider wirklich an der Tagesordnung in Form von Abtreibung. Und in dieser Welt hat uns Gott reingesetzt. Aber all das darf in unserer Gemeinde keinen Platz haben. Das heißt nicht, dass wir es gut verstecken müssen, sondern es heißt, dass wir Buße tun müssen, wenn es da ist. Es gibt die Möglichkeit zur Umkehr. Wir haben das vorher in dieser Stelle im Korinther gelesen, wo da steht, wisst ihr nicht und so weiter. Und dann steht, und solche sind etliche von euch gewesen. Past tense, Vergangenheit. Er hat euch gewaschen. Er hat euch geheiligt. Es ist Umkehr und es ist Buße möglich. Ich freue mich voll über diesen letzten Vers, der da drin steht. Und zwar steht da, wer überwindet, mit Gottes Kraft können wir überwinden. Nach der Buße und nach der Umkehr ist Überwindung möglich. Und Jesus hat uns für dieses Überwinden ein großartiges Versprechen da schwarz auf weiß abgedruckt. Und zwar, statt dem, was die Welt zu bieten hat und was immer wieder hungrig macht und immer wieder durstig macht und wo man nie gesättigt ist, statt dem, was die Welt zu bieten hat, steht da, bietet er uns das verborgene Manna an. Dieses verborgene Manna, ich denke, das Volk Israel hat dieses Manna gekriegt und es hat ihm das Leben gegeben in der Wüste. Und das verborgene Manna, denke ich, ist auch eine Anspielung auf dieses Mahl, das wir mal mit dem Herrn Jesus, dieses Hochzeitsmahl des Lammes, das wir mal mit dem Herrn Jesus als seine Braut feiern können. Die Braut, die ohne Runzeln dastehen soll. Da ist kein Götzenopferfleisch notwendig. Und alle die überwinden, sind Teil des größten Festmahls der Geschichte. Dieser weiße Stein, der ist, also diese ganzen Bilder, die sind extrem stark. Dieser weiße Stein, der hat zwei Bedeutungen. Und zwar einerseits wurde ein weißer Stein bei Gerichtsverhandlungen als Freispruch sozusagen dem Angeklagten zugestellt. Das heißt, wer den weißen Stein hat, der ist freigesprochen. Und der weiße Stein hat aber auch die Bedeutung für jemand, der bei einem sportlichen Wettbewerb als Sieger hervorgegangen ist. Das war sozusagen der Vorläufer vom Pokal. Und das war der weiße Stein, war das Zeichen, du hast gewonnen. Und da mit diesem weißen Stein hat der Sportler Zutritt dann zu diesen ganzen Feierlichkeiten, die infolge von diesem Sportevent stattgefunden haben. Da hat er Zugang erhalten durch diesen weißen Stein. Und Jesus sagt weiter, und auf diesem Stein wird ein neuer Name stehen, den niemand kennt, außer dem, der ihn empfängt. Ich habe mit der Sabine kurz über das geredet und da hat sie gesagt, dass ja oft in der Bibel Menschen dann einen neuen Namen gekriegt haben, der irgendwie mehr so diese Bedeutung bekommen hat von dem, was das Wesen von diesem Mensch repräsentiert. Zum Beispiel der Petrus, der hieß ja dann erst Petrus, vorher war er der Simon. Und dann hat ihn Jesus zum Petrus gemacht, zu dem Felsen, auf dem die Gemeinde stehen soll. Und so stellen wir das vor, dass jeder, der diesen weißen Stein hat, dass dieser Name das ist, was diesen Menschen total ausmacht, so wie Gott ihn geschaffen hat, so wie Gott ihn sich von Anfang an ausgedacht hat, unverzerrt von irgendwelcher Sünde, unverzerrt von irgendwelchem Bösen, das, was wie Gott uns individuell geschaffen hat, das ist dann das, was auf diesem Stein eingraviert ist, und da sind wir in unserer wahren Identität, sind wir bei diesem Hochzeitsmahl des Lammes ganz unzerstört, ganz, ganz schön, ganz echt. So stellen wir das mit diesem weißen Stein und diesem Namen vor. Und die Einladung vom Herrn, bei diesem Festmahl dabei zu sein. In dem Text geht es ganz deutlich darum, dass sexuelle Unmoral in der Gemeinde keinen Platz hat. Dass Buße notwendig ist, und dass wir überwinden müssen. Und überwinden, das hört sich nach Kampf an. Das ist etwas, wo wir dranbleiben müssen. Und wir haben einen, der für uns überwunden hat, der für uns mit jeder Versuchung konfrontiert worden ist, die es gibt, der jede Versuchung kennt. Und in den Bereichen, wo wir vielleicht mal fallen, da wissen wir, dass wir durch sein Überwinden in allen Bereichen heilig gemacht worden sind. Auf dem können wir uns ausruhen, aber auf dem sollen wir uns auch nicht ausruhen, weil wir sind trotzdem aufgefordert zum Überwinden. Nicht, dass wir uns jedes Mal neu irgendwie unsere Rettung wieder erkämpfen, sondern die haben wir von Jesus ein für alle Mal erkämpft bekommen. Aber in seiner Gemeinde hat die Sünde keinen Platz. Und deswegen sind wir aufgefordert dazu, Buße zu tun, die Vergebung anzunehmen und zu überwinden. Und deswegen gilt, dass die hören, was der Geist der Gemeinde sagt, die überwinden mit seiner Kraft und werden den weißen Stein mit dem neuen Namen erhalten. Amen.